Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Naja, so richtig begeistert klingt das auch nicht, ne?
Ich habe einfach das Gefühl, die Politiker achten einfach nicht darauf, was wir machen.
Wir haben immer noch dieses Klimapaket, was nicht wirklich was bringt, auch wirklich nicht wirklich wirksam sein wird in der Zukunft.
Heute weltweite Klimaproteste, auch bei uns in Deutschland. Einer der Hotspots war Berlin und das waren eben zwei Demonstrierende, die dann doch eher frustriert klingen. Hier ist der frische Podcast vom Update am Freitag, den 29. November. Was da heute los war in Berlin, das fasst euch gleich unsere Hauptstadtreporterin zusammen. Wir wollen uns aber auch noch einen anderen Standpunkt angucken, denn man muss nicht Fridays for Future unterstützen, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Das findet Philipp Möller, der ist Buchautor und unterstellt Teilen der Fridays for Future Bewegung eine totalitäre Haltung. Wie er das begründet, warum er das so sieht, klären wir in diesem Podcast. Ein weiteres Thema ist der Flughafen BER. Der soll jetzt wirklich und wahrhaftig am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Lorenz Marold vom Berliner Tagesspiegel, der beobachtet schon seit vielen, vielen Jahren, was da alles schiefgelaufen ist. Er glaubt tatsächlich, dass dieses Datum im kommenden Jahr eingehalten werden kann. Nur die Sache mit der verschwendeten Kohle, die bleibt unterm Strich einfach bescheiden.
Der Woltke hat mal gesagt, der Ministerpräsident von Brandenburg, verdammt nochmal, wir planen hier keine Mondlandung. Die Mondlandungen, die heute geplant werden, sind viel, viel günstiger als das, was da passiert ist. Und vor allen Dingen gehen sie auch viel, viel schneller. Insofern kann man sagen, der Mann hatte echt recht.
Das komplette Interview mit Lorenz Marold in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Montag die UN-Klimakonferenz in Madrid. Vorher noch weltweite Klimaproteste von den Fridays for Future. In mehr als 150 Ländern haben Menschen demonstriert heute für einen besseren Klimaschutz. Und einer der Hotspots in Deutschland war Berlin. Da waren zehntausende Menschen auf der Straße. Unsere Reporterin Marie-Therese Harasim hat die Klimaproteste in Berlin für uns beobachtet. Therese, was war denn heute los in der Hauptstadt?
Also nach Angaben der Polizei, das hat es ja gerade gesagt, mehr als zehntausende Teilnehmer und die haben vorm Brandenburger Tor fast bis zur Siegessäule gestanden, also mehr als 1,5 Kilometer. Und viele der Demonstranten waren so um die 20 Jahre alt, aber es gab auch ältere. Die jüngste Teilnehmerin, mit der ich gesprochen habe, war 4 Jahre alt und die trug ein Plakat, auf dem stand, allen Planeten geht es gut, nur nicht der Erde, die hat eine Beschwerde. Das hat ihr wahrscheinlich ihre Mama gemalt gehabt. Und auf der Demo gibt es ja immer viele Plakate und heute konnte man dann eben so Sprüche lesen wie die Erde ist hotter than my imaginary boyfriend, also die Erde ist heißer als mein Fantasiefreund oder aber auch Klima braucht Energiewende oder meine Mathenoten sind erbärmlich wie eure Klimapolitik. Und es war ja doch ziemlich kalt. Um sich warm zu halten, hatten viele Demonstranten dann auch Tee dabei, man konnte sich Suppe kaufen. Und sie haben dann eben Reden gelauscht, die da am Brandenburger Tor auf einer Bühne vorgetragen wurden, eben von Scientists for Future oder auch dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann.
Ich glaube, ich habe auch noch ein Plakat gesehen vorhin irgendwo im Netz. Advent, Advent, die Erde brennt. Das konnte man da lesen. Lass uns noch mal gucken auf die Fridays for Future Bewegung. Die hat ja von Anfang an eben dieses Klimapaket der Bundesregierung sehr stark kritisiert. War das heute auch noch Thema?
Ja, also wenn man mit den Leuten geredet hat, dann wird das Klimapaket, das ja in Teilen heute vom Bundesrat verabschiedet wurde, durchweg negativ gesehen tatsächlich. Und heute Morgen sind ja noch vor dem Beginn des Klimastreiks schon ein paar Mutige in die eiskalte Spree gesprungen, um eben gegen das Klimapaket zu demonstrieren. Das war am Reichstag. Und die Demonstranten jetzt am Brandenburger Tor, die finden eben, es wird nicht genug gemacht. Das zeigt sich eben auch wieder an den Plakaten. Da gab es zum Beispiel Plakate in Form eines Stoppschildes. Und in der Mitte stand dann Stopp Klimakrise, Stopp GroKo. Und es zeigte sich auch auf der Bühne, dass eben das Klimapaket nicht genug ist. Peter Fox zum Beispiel, der Sänger der Berliner Band Seed, forderte mehr Verbote.
Therese Harasim mit aktuellen Eindrücken von den Klimaprotesten heute in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Muss man automatisch hinter Fridays for Future stehen, wenn man sich für mehr Klimaschutz einsetzen will? Das ist noch eine Frage, die wir uns heute gestellt haben. Und für Philipp Möller ist die Antwort ziemlich klar. Nö,
Muss man nicht. Philipp Möller ist Buchautor und hat seiner Tochter in seinem letzten Buch, das er geschrieben hat, versprochen, die Welt zu retten und ist an sich auch optimistisch, dass das noch klappen wird. Nur eben mit Teilen der Fridays for Future Bewegung hat er ein paar Probleme. Welche und warum, das besprechen wir jetzt zusammen. Hallo Philipp.
Hi, guten Abend.
Philipp, du sagst, mit Teilen der Fridays for Future Bewegung hast du ein Problem. Warum? Woran machst du das fest?
Naja, also erstmal ist das ja klar, es ist eine Riesenbewegung und man kann die nie im Ganzen beurteilen. Aber ich finde, die Sache wird dann problematisch, wenn mit sehr schweren moralistischen Begriffen um sich geschmissen wird. Klimasünder, Flugscham und so weiter. An der Stelle finde ich, und wenn dann noch der Personenkult um Greta Thunberg hinzukommt, dass das Ganze eben teilweise religiöse oder sagen wir mal quasi religiöse Züge annimmt. Und da bin ich als Berufsatheist natürlich sehr aufmerksam.
Ja, okay, gucken wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf. Also du sagst, diese Begriffe wie Flugscham beispielsweise, das ist dir viel zu moralisierend. Braucht man nicht vielleicht auch manchmal so drastische Begriffe, damit sich überhaupt irgendetwas bewegt in der Gesellschaft?
Ja, aber es geht ja nicht darum, dass sich irgendetwas bewegt, sondern wir müssen ja schon an den richtigen Hebeln arbeiten. Und gerade die Flugscham ist ein gutes Beispiel, wenn die Menschheit von heute auf morgen aufs Fliegen verzichten würde und alle gestrichenen Flüge eben nicht durch andere Verkehrsmittel ersetzen würde. Selbst dann würden wir am Klimawandel leider überhaupt nichts ändern. Und deswegen finde ich es einfach schlecht, wenn wir unseren Fokus auf die kleinen Dinge richten. Wenn ich nach Hause komme und die Wohnung sieht aus wie Sau und ich fange an, meine Briefmarkensammlung zu sortieren, dann mache ich was falsch. Also wir müssen an die großen Sachen ran und wir müssen nicht irgendetwas ändern, sondern wir müssen dieses Problem schnell und durchdacht und auch global angehen. Und
aber ich bin Fliegen der Meinung, dass ist gerne ja eben kein kleines Problem an der Stelle. Es ist ein großes Problem. Es wird eben sehr viel CO2 freigesetzt durch das Fliegen. Und ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, dass alle auf einmal aufhören sollen zu fliegen. Aber vielleicht kann man sich ja schon an der einen oder anderen Stelle mal fragen, muss ich jetzt in diesem Jahr 3 oder 5 Mal irgendwo hinfliegen oder reicht vielleicht auch 2 Mal?
Ja, das kann man machen, aber ich will dir mal die Frage zurückgeben. Du sagst, sehr viel CO2 wird ausgestoßen. Wie hoch ist denn der prozentuale Anteil durchs Fliegen, der ausgestoßen wird?
Habe ich aktuell die Zahl 2, 3%, ja.
Ja, genau. Also wir reden von 2,69%. Und da bin ich eben der Meinung, wenn wir auf die Energieproduktion schauen, wenn wir auf Gebäude schauen, wenn wir auf den restlichen Verkehr schauen, auf Landwirtschaft, dann sind das doch die Probleme, die wir zuerst angehen sollten und nicht irgendwelche symbolpolitischen Scheindebatten führen. Das ist eher mein Problem.
Du selbst hast ja eben schon gesagt, du bist eigentlich Berufsatheist und du hast in einem Vortrag mal erklärt, dass sich dein Weltbild eben unter anderem auf die Wissenschaft stützt. Und Fridays for Future argumentiert ja eben auch damit und es gibt eben auch viele Wissenschaftler, die diese Bewegung unterstützen. Also die Positionen von Wissenschaftlern finden da Gehör, spiegeln sich da wieder. Das müsste dir doch eigentlich gefallen.
Ja, das gefällt mir auch. Und ich finde den wissenschaftlichen Aspekt an der Stelle auch überhaupt nicht das Problem. Die Scientists for Future argumentieren ja auch über große Strecken bedeutend rationaler, als es eben die Fridays for Future tun. Ich widerspreche diesen Wissenschaftlern ja auch überhaupt nicht. Ich sage nur, wir müssen eben an den richtigen Schalthebeln drehen und wir müssen uns nicht hinsetzen und kleine Scheindebatten führen. Aber was die Wissenschaftlichkeit angeht, finde ich das natürlich genau richtig. Wir können sehr genau zeigen, dass durch den menschlichen Ausstoß von Treibhausgasen der Treibhauseffekt verstärkt wird, verschnellert wird. Und das ist ein Problem, dem wir uns widmen müssen, aber eben richtig.
Was müsste denn passieren, Philipp, damit du auch bei Fridays for Future mitlaufen würdest, um das Ganze hier nochmal ein bisschen konstruktiv vielleicht zu beenden?
Ja, gerne. Also ich habe es ja schon angesprochen, ich bin überhaupt kein Freund dieses Personenkults, der da aufgemacht wird.
Ja, wobei das sehen die Fridays for Future mittlerweile ja auch selbstkritisch. Die sagen selbst, da haben wir am Anfang einen Fehler gemacht und uns einfach viel zu sehr auf 2, 3 Personen gestützt. Das muss man jetzt fairerweise auch sagen.
Ja, okay. Mir gefällt der Kollektivismus nicht. Das, was ich auch schon angesprochen habe, ist das schwere Moralisieren. Und ich finde an der Stelle, wo jemand, der problematische Tendenzen anspricht, da bin ich ja nur nicht der Einzige, der dann sofort im Internet Shitstorms über sich ergehen lassen muss, als Klimaleugner bezeichnet wird und sofort in die rechte Ecke gestellt wird. Also das sind Dinge des Schwarz-Weiß-Denkens, des Lagerdenkens, die mir überhaupt nicht gefallen. Der schwere Generationenkonflikt, der aufgemacht wird. Gesagt wird, unsere Elterngeneration hat hier alles versemmelt, was diese Wutrede von Greta auch sehr deutlich ausgedrückt hat. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also wenn das progressiver wäre, konstruktiver wäre, ich sag mal vorsichtig mit weniger Schaum vorm Maul, dann würde ich vielleicht auch mal mitlaufen.
Philipp, danke für deine Meinung an dieser Stelle. Philipp Möller ist Buchautor, ist generell auch für Klimaschutz, Umweltschutz, findet aber eben die Debatte bei Teilen von Fridays for Future etwas zu moralbeladen und hat uns hier im Update in Deutschlandfunk Nova erklärt, warum er das so sieht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erstmal ein Schluck Leitungswasser, ne? Ja, kann man doch gut trinken, schmeckt gut, die Qualität ist gut und es kostet so gut wie überhaupt gar nichts. Wasser ist eine Lebensgrundlage und deshalb auch ein Menschenrecht. Und dafür hat sich die europäische Bürgerinitiative Right to Water eingesetzt. Fast 2 Millionen Unterschriften haben die gesammelt und die EU-Kommission überzeugt. Die will unter anderem, dass auch Restaurants ihren Gästen kostenloses Leitungswasser serviert. Das finden aber nicht alle gut. Vassili Gollert aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich in diese Debatte nochmal so richtig reingefuchst. Vassili, worum geht's eigentlich?
Wasser verkauft sich richtig gut und zwar so gut, dass viele Gastronomen sich vor der geplanten EU-Richtlinie fürchten. Der Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Schöner Name, oder?
Mhm.
Die Kollegen der Tagesthemen haben zum Beispiel mit Gerhard Fleitz gesprochen. Das ist ein Gastronom aus Weingarten bei Ravensburg.
Wenn dann jeder kommt und trinkt ein Glas Wasser, mit was sollen wir unsere Betriebskosten zahlen, Personalkosten? Das Glas muss gereinigt werden.
Fleitz hat Angst, dass sich Leute in Zukunft zum Wassertrinken verabreden und ihm so sein Geschäft kaputt machen.
Ja, ist natürlich auch eine extreme Haltung. Also das habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand sagt, komm, wir stellen uns jetzt mal vor dem Restaurant auf und dann trinken wir denen irgendwie das Leitungswasser leer. In anderen Ländern ist kostenloses Leitungswasser, aber auch ohne Richtlinie, eigentlich ganz normal.
Ja, in diese Richtung geht auch die Argumentation der Europäischen Kommission. Die ist ja zuständig dafür, Gesetzesentwürfe vorzulegen. Ich habe heute mit Reinhard Höhn Haus telefoniert. Er ist Sprecher der EU-Kommission in Deutschland und verweist, genau wie du gerade auch, auf andere Länder in der EU.
In Frankreich zum Beispiel kriegt man die Karaffe Leitungswasser dazu, in Italien, auch in neuen Mitgliedstaaten wie der Slowakei ist das mittlerweile üblich. Also es ist schon klar, dass Gastronomen auch kalkulieren, dass sie an den Getränken was verdienen, aber am Leitungswasser muss das ja nicht unbedingt scheitern.
Nach dem Motto, wenn es in anderen Ländern funktioniert, warum nicht auch in Deutschland?
Vassili, du sprichst von einer geplanten Richtlinie. Es gibt diese Richtlinie also noch gar nicht. Also das heißt, sie ist ja auch nicht verpflichtend. Dann blöd gefragt, warum reden wir überhaupt darüber?
Weil diese geplante Richtlinie gerade im entscheidenden Abstimmungsprozess ist. Und es ist gar nicht so oft, dass man in diese Prozesse reingucken kann. Das lässt also den inneren Politik-Nerd in mir jubeln. Die Europäische Bürgerinitiative Right to Water war mit ihren fast 2 Millionen Unterschriften so erfolgreich, dass die EU-Kommission sich mit diesen Inhalten befasst hat. Das hast du in der Anmoderation schon gesagt. Anfang 2018 hat die Kommission dann einen Vorschlag für diese überarbeitete Trinkwasserrichtlinie vorgelegt. Und EU-Sprecher Reinhard Hönighaus hat mir erklärt, worum es in diesem Artikel 13 mit dem Titel Förderung der kostenlosen Bereitstellung von Leitungswasser geht.
Es ist ja kein Zwang, sondern wir wollen die Mitgliedstaaten nur dazu bringen, die kostenlose Abgabe von Leitungswasser in Restaurants oder auch in Kantinen oder in öffentlichen Gebäuden zu fördern. Wie sie es machen, ist ihre Sache.
In anderen Worten, Deutschland bzw. sogar Nordrhein-Westfalen oder Bayern müssen, wenn diese Richtlinie beschlossen wird, für sich selbst entscheiden, wie sie damit umgehen.
Ja, okay, dann sagen die vielleicht im Zweifelsfall, nö, ist ja schön, wenn es diese Richtlinie gibt, aber wir wollen das trotzdem so nicht machen. Das klingt doch irgendwie ziemlich schwammig.
Es wird noch schwammiger.
Wie schön.
Der Vorschlag der Kommission ist dann beim EU-Parlament gelandet und das Parlament hat diese Bestimmung noch ein bisschen angepasst. Jetzt heißt es, die Mitgliedstaaten können, Achtung, nicht müssen, die kostenlose Bereitstellung von Leitungswasser in Restaurants fördern, kostenlos oder gegen eine geringe Servicegebühr.
Aha, das heißt, sie können doch Geld dafür nehmen.
Genau, wenn das so durchkommt, dann ja. Und ich habe mich deshalb heute mal durch Brüssel telefoniert und bin auf einen sehr freundlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter eines Abgeordneten gestoßen und der hat mir netterweise ein Dokument zugeschickt. Ich habe die Zettel auch hier, das einen Einblick in diesen Prozess gibt. Und dieses Dokument zeigt deutlich, die Mitgliedstaaten wollen eigentlich nicht, dass das Recht auf Trinkwasser kommt. Das Parlament stimmt sich gerade mit dem Rat ab und das Ergebnis wird wohl ein sehr, sehr, sehr weicher Kompromiss. Also es ist mehr Symbolpolitik.
Und wann soll das dann kommen?
Dienstag ist offiziell der letzte Verhandlungstag. Das zieht sich ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Im besten Fall wird es noch Ende des Jahres was, ansonsten Anfang 2020. Ich finde es aber spannend zu sehen, wie sich die Klarheit der Formulierung von der Bürgerinitiative bis zum Kompromiss verändert hat.
Ja, genau das habe ich auch. Das sehe ich schon die ganze Zeit. Das ist doch irre.
Genau, voll. Das zeigt zum einen, wie dieser politische Prozess funktioniert und zum anderen lässt es erahnen, wie viel Lobbyarbeit im Hintergrund wohl betrieben wurde.
Kostenloses Leitungswasser in Restaurants und anderen öffentlichen Orten. Die EU wünscht sich das. Verpflichtend wird es aller Voraussicht nach, aber eben nicht. Und wie dieser Weg dahin passiert ist, das hat euch unser Reporter Vassili Golot erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Herr Marold, vielleicht ist es wie, ja, so ein bisschen wie und täglich grüßt das Murmeltier. Aber ich frage Sie einfach nochmal genau dasselbe wie im vergangenen September. Was kommt früher, Ihre Rente oder die Eröffnung vom BER-Flughafen?
Ich glaube, diesmal schnappt das Murmeltier zu. Also wenn ich nicht noch schlapp mache, glaube ich, könnte es diesmal tatsächlich was werden.
Okay, Lorenz Marold, Chefredakteur beim Berliner Tagesspiegel, beobachtet von Anfang an, wie es läuft oder eben auch nicht läuft beim Flughafen BER. Und seit heute wissen wir eben, er soll wirklich, wirklich eröffnet werden im kommenden Jahr, also am 31. Oktober 2020, fast 9 Jahre nach dem ursprünglich geplanten Eröffnungstermin. Also Sie glauben dran, Herr Marold, ja?
Naja, es ist ja so, geglaubt haben ja immer viele dran und das Problem war, dass keiner wirklich genau reingeguckt hat. Das war ja wie so ein Monster, das so ein Eigenleben entwickelt hat. Und immer wenn man dachte, man hätte es gezähmt, dann hat es mit den Türen gewackelt, mit dem Licht gezappelt und dann tröpfelte das Wässerchen irgendwo raus. Und ich glaube, dass der jetzige Geschäftsführer, der war ja auch Staatssekretär und war zuständig und der gehört selber zu denjenigen, die getäuscht wurden und die sich getäuscht haben. Und der hatte, glaube ich, den Ehrgeiz, jede Schraube zu verstehen, die da drin sitzt, jeden Dübel zu kapieren. Und der hat sich ja auch nicht leicht gemacht. Der hat auch einen weiten Termin gelegt. Und vor allen Dingen hat er einen Spruch geprägt, den ich für sehr, sehr richtig halte. Und der lautet, das hat er 2017 gesagt, nach seinem Antritt, ein Flughafen ist nie fertig. Das heißt, man wird irgendwie immer daran weiter rumbasteln, aber er wird in einen neuen Aggregatzustand überführt. Das heißt, es wird tatsächlich von dort geflogen, es darf auch tatsächlich dort gelandet werden. Der TÜV hat immer noch ein paar Bedenken. Die Mängel sind immer noch in der Zahl von über 2000, aber das sind auch nicht besonders große Mängel. Das heißt, wir haben tatsächlich so ein bisschen was von Hoffnung, Optimismus, dass es tatsächlich was wird. Und der Vorvorgänger von dem jetzigen, das war der berühmte Hartmut Medorn, davor Bahnchef, davor Air Berlin, hat gesagt, wir werden fertiger und fertiger. Und man sah ihm an, er wird auch immer fertiger. Aber ich glaube, inzwischen wird der Flughafen tatsächlich fertiger und fertiger.
Sie haben das ja gerade schon mal angesprochen, also auch jetzt diese aktuelle immer noch Mängelliste. Also der Grund für die Verzögerung waren ja, es gab viele Probleme, unter anderem auch mit dem Brandschutz. Kann man denn da jetzt schon so eine Tendenz erkennen, dass das tatsächlich gelöst ist oder zumindest besser wird?
Also ganz eindeutig ist das größte Problem, nämlich diese Brandschutzanlage, tatsächlich gelöst. Dafür gibt es sogar schon eine Freigabe. Die Mängel, die jetzt noch existieren, sind technische Leitungsmängel beispielsweise, was Lichtanlagen, was Türenfunktionen betrifft im geringeren Maß. Das sind Dübel, die möglicherweise nicht mehr ganz up-to-date sind. Man muss ja auch mal überlegen, der Flughafen wurde damals angekündigt als der modernste Europas 2012. Und jetzt sind so viele Jahre vergangen, der ist natürlich
nicht mehr der modernste. Ne?
Der ist auch nicht mehr neu. Da ist noch nicht mal das iPhone erfunden gewesen, als das Ding quasi eröffnet werden sollte. Das heißt, ich bin letztens noch durchmarschiert durch die Hallen. Das ist ja alles eingemottet worden mit Plastik, damit es nicht verrottet. Da sieht man natürlich so Sachen wie, wo sind denn eigentlich hier die Steckdosen? Ja, damals brauchte noch nicht jeder eine Steckdose, weil die Handys noch nicht da waren. Das heißt, da sind also viele Sachen, die gar nicht mehr richtig modern und neu sind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Flughafen muss auch nicht der schönste sein. Er muss einfach irgendwie mal verdammt nochmal funktionieren. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg.
Ja, Tegel ist auch jetzt nicht unbedingt der schönste Flughafen, aber er funktioniert eben auch mit der erheblichen Mehrbelastung. Lassen Sie uns nochmal kurz über Zahlen sprechen. Es gibt ja eben erhebliche Mehrkosten für diesen Bau. Haben Sie eigentlich da eine aktuelle Zahl?
Wir wissen, dass ungefähr jeder Tag der Verzögerung den Flughafen, die Flughafengesellschaft 1 Million Euro gekostet hat. Mehrkosten und Einnahmeverlust. Das heißt also, 2736 Tage sind es heute seit Nichteröffnung. Das heißt also, 2,7 Milliarden können wir locker dazu nehmen. Dann gibt es zusätzliche Baukosten, die noch durch Anbauten entstanden sind. Ich rechne inzwischen mit 4 Milliarden mehr ungefähr, also eine fast Verdreifachung des ursprünglich mal angeplant. Das ist jetzt nichts Besonderes, dass Baupreise explodieren, aber dass ein Bau jeden Tag, weil er nicht fertig wird, 1 Million verschlingt, das ist schon außergewöhnlich. Das war auch in einer Stadt, vor allen Dingen, der es finanziell ja nun nicht gerade rosig ging, eine ziemliche Katastrophe.
Haben Sie eigentlich ein Highlight aus all den Jahren des Wartens? Also irgendwas, wo Sie sagen, das ist Ihnen jetzt besonders im Gedächtnis geblieben?
Der Woltke hat mal gesagt, der Ministerpräsident von Brandenburg, verdammt nochmal, wir planen hier keine Mondlandung. Die Mondlandungen, die heute geplant werden, sind viel, viel günstiger als das, was da passiert ist. Und vor allen Dingen gehen sie auch viel, viel schneller. Insofern kann man sagen, der Mann hatte echt recht. Die Beteiligten waren gnadenlos überfordert. Dieser Flughafen war die größte Peinlichkeit für die Stadt Berlin, für das Land Brandenburg, aber für das ganze deutsche Land auch. Siemens, Bosch haben alle versagt an diesem Flughafen. Sie sind alle reich geworden an diesem Flughafen, muss man leider auch sagen. Also nicht die Politiker, aber die Unternehmen, die Deutschen. Jeder hat da rausgeholt, was rauszuholen war. Die Verträge waren katastrophal. Je länger es dauerte, desto mehr verdienten die Firmen. Damit hat der aktuelle Geschäftsführer Schluss gemacht mit alledem. Deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass es doch diesmal was wird.
Am 31. Oktober 2020, also im kommenden Jahr, fast 9 Jahre nach dem eigentlich geplanten Eröffnungstermin, soll der BER-Flughafen wirklich an den Start gehen. Und Lorenz Marold vom Berliner Tagesspiegel glaubt diesmal tatsächlich daran, dass das auch klappen wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Neuer Name drauf und dann läuft's auch wieder mit den Ausbildungsberufen. Vielleicht ist das ja der Gedanke gewesen dahinter. Der Bundesrat hat nämlich heute neue Namen beschlossen für die Abschlüsse von Berufsausbildungen. Kleiner Auszug: Gesellinnen und Gesellen werden zu Professional Bachelors und Meisterinnen und Meister zu Professional Masters. Ja. Genau, das klingt so ähnlich wie bei den Uni-Abschlüssen, ne? Da gibt es ja auch Bachelor und Master. Und deshalb sind die Hochschulen von diesen Änderungen nicht so irre begeistert. Bildungsjournalist Armin Himmelrath hat sich das Thema nochmal angeschaut für uns. Armin, warum sind jetzt diese Namen geändert worden?
Die sind geändert worden, weil Anja Karliczek, die Bundesbildungsministerin, vor etwas mehr als einem Jahr die Idee entwickelt hat, zu sagen, wir müssen was tun, um die berufliche Bildung und die Abschlüsse in der beruflichen Bildung zu verbessern, denen mehr Wert zu geben. Und dann könnte man ja jetzt über verschiedene Methoden nachdenken, wie man das tut. Man könnte denen höhere Gehälter garantieren, man könnte vielleicht dafür sorgen, dass die Ausbildung eine andere wird. Sie hat aber tatsächlich gesagt, wir gehen mal an den Namen ran und deshalb führen wir jetzt diese englisch klingenden Bezeichnungen Bachelor Professional und Master Professional rein. Ob das dann tatsächlich eine geänderte Ausbildung und einen geänderten Inhalt ausmacht, da gibt es große Zweifel dran. Dieses Gesetz jedenfalls kümmert sich erstmal nur um die Bezeichnung und insofern hast du natürlich völlig recht, da kommt ein neues Etikett drauf. Was Neues drin ist damit noch lange nicht.
Okay, also englischer Begriff, um das irgendwie cooler klingen zu lassen, um es attraktiver zu machen, in der Hoffnung tatsächlich, dass sich dann wieder mehr Menschen für Ausbildungsplätze interessieren oder bewerben. Also so richtig die Intention. Was steckt denn nochmal dahinter?
Ja, das klingt absurd, aber tatsächlich scheint es genau darauf hinauszulaufen. Es ist einfach nur eine englische Umetikettierung. Es ist noch nicht mal eine richtige Übersetzung der deutschen Begriffe. Und wenn man sich so umhört im Umfeld des Bundesbildungsministeriums, dann heißt es, naja, damit machen wir diese Abschlüsse international attraktiver und wir zeigen, was wir haben und wir können damit in andere Länder gehen. Das Problem ist, offenbar haben die im Ministerium nicht verstanden, dass in den anderen Ländern genau diese Bezeichnungen, nämlich Bachelor und Master, reine akademische Titel sind. Und von daher macht man damit gar nichts klarer, sondern man macht damit sehr viel unklar und sorgt wahrscheinlich auch für ziemlich viel Irritationen. Es gibt jedenfalls kein anderes Land, auf das man sich jetzt berufen könnte, dass man sagt, beispielsweise in Belgien oder Polen oder wo auch immer gibt es solche Bezeichnungen schon. Nein, die gibt es nicht. Das ist jetzt eine deutsche Erfindung und im Englischen gibt es die eben bisher auch nicht. Von daher völlig neuer Start und völliges Neuland.
Exklusive Namen. Ja, wie schön. Es gibt ja jetzt auch einiges an Kritik an diesem Beschluss, unter anderem eben von den Hochschulen. Was ärgert die denn?
Ja, die ärgert vor allem tatsächlich das, was du auch schon angesprochen hast, dass es eben diese Verwechslungsgefahr gibt, die jetzt mit dieser Bezeichnung Bachelor und Master eben in der Berufsbezeichnung drin ist. Das sind, wie gesagt, rein akademische Namen bisher, europaweit und weltweit eigentlich so benutzt. Und wenn jetzt Deutschland vorprescht und sagt, wir führen die auch für die betriebliche Ausbildung ein oder für die Abschlüsse der betrieblichen Ausbildung, dann ist das natürlich etwas, was irgendwie auf der einen Seite ein bisschen die Hochschulausbildung entwertet, weil man sagt, naja, also das kann man eben auch woanders machen, ohne den akademischen Grund, der darunter liegt. Und gleichzeitig ist es natürlich indirekt auch so ein bisschen eine Entwertung derjenigen, die diese berufliche Ausbildung machen, so als ob das, was sie bisher haben, nämlich Meister oder Gesellenbrief, als ob das nicht reicht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sich die Ministerin da tatsächlich einen riesen Gefallen mit tut, mit dieser neuen Bezeichnung, die sie da jetzt hat einführen lassen.
Positioniert sich Anja Karliczek denn jetzt irgendwie nochmal zu dieser Entscheidung?
Naja, sie sagt schon sehr klar, sie will die berufliche Bildung stärken. Sie kommt selber auch aus der beruflichen Bildung, hat ein Fernstudium zwar gemacht, aber eben eigentlich kommt sie aus dem Gastgewerbe und hat Hotelfachgewerbe, hat das auch gelernt, ist auch sehr offen dafür, sind auch immer wieder Themen, die ihr wichtig sind aus der beruflichen Bildung. Man hat so ein bisschen als Beobachter von außen den Eindruck, manchmal diese Themen scheinen sogar etwas wichtiger zu sein als das, was an Fachhochschulen und Unis passiert aus ihrer Sicht. Und ja, möglicherweise hat das eben dann auch dazu geführt, dass sie jetzt diese Situation herbeigeführt hat, dass sie sagt, wir führen diese neuen Abschlüsse ein und ich setze mich eben auch über diese Bedenken, die es ja nicht nur bei den Hochschulen gibt, sondern die es auch bei ganz, ganz vielen anderen gibt, die sagen, Mensch, da entsteht einfach eine absurde, unnötige Verwechslungsgefahr. Ich setze mich über diese Bedenken hinweg. Der Beifall, den sie kriegt, der kommt wenig überraschend aus den Verbänden, die eben diese Handwerksberufe vertreten, also aus den Handwerkskammern vom Industrie- und Handelskammertag und solche Leute, die sagen eben, das passt.
Es gibt also jetzt neue Berufsbezeichnungen für Ausbildungsberufe. Das hat der Bundesrat heute beschlossen. Was daran zu kritisieren ist, das hat euch Armin Himmelrath erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wisst ihr, was nervt? Kann ich euch sagen. Laubbläser, Marzipan, Unverkehr und laute Nachbarn. Und gerade bei den letzten beiden, ne? Verkehr und laute Nachbarn, sind die Menschen nicht in jedem Land gleich genervt, ja? Unser Reporter Stefan Beuting wollte wissen, wovon hängt das denn eigentlich ab, dass wir genervt sind eben vom Lärm und was können wir dagegen machen? Es gibt nämlich eine aktuelle Studie vom Statistischen Bundesamt, die wollte herausfinden im europäischen Vergleich, wie genervt sind Menschen denn vom Lärm? Deutschland steht da anstelle, ach, ich sag mal nix.
Boah. Ich würde sagen, wahrscheinlich relativ weit oben.
Ja, ja. Gut.
Stimmt.
Ja. Sehr gut. Platz 1.
Platz 1, echt. Wow, ja, das sind krass. Wir. Yes. Ah, das hätte ich gar nicht gedacht.
Super, yeah. Platz 1 im europäischen Lärmgenervtheitsranking. Glückwunsch.
Der Deutsche meckert ja sowieso gerne sehr, sehr viel. Also ist ja egal was, ne? Sobald mal was nicht perfekt funktioniert, sind wir sofort am Jammern und am Rummeckern.
Das könnte eine der Ursachen sein. Oder von der anderen Seite betrachtet?
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass in anderen Ländern die Leute etwas entspannter sind.
Fakt ist, 28%, also mehr als jeder vierte Deutsche, fühlt sich in seinem Wohnumfeld durch Verkehrs- oder Nachbarschaftslärm belästigt. Das ist der Wert von 2018. Und der ist um 2% höher als vom Vorjahr.
Was ist da bitte schön los?
Naja, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass Deutschland ein Land ist, in dem es sehr viele Städte gibt und viele Ballungsräume gibt. Historisch ist eigentlich das Lärmproblem eigentlich erst mit dem Zug zur Stadt entstanden. Auf dem Land gab es kein großes Lärmproblem. Aber wenn viele Menschen zusammenleben, auch wenn neue Techniken, die noch nicht sozusagen abgestimmt sind auf Lärmminderung, sich auf kleinem Raum ballen, kommen die Probleme.
Das ist Frank Ükötter, Technik- und Umwelthistoriker an der Universität Birmingham. Und mindestens solange es eben Städte gibt, gibt es das Genervtsein vom Lärm.
Da ärgert man sich so vor 100, 120 Jahren vor allem um die Klavierpest. Wenn das junge Bürgertum anfing, auf dem Klavier zu üben und das noch nicht so richtig klappte, dann gab es Beschwerden. Nicht, weil diese Klaviere jetzt schrecklich laut waren, sondern weil man eben sozusagen die Lärmkulisse haben wollte, die zu einem bürgerlichen Lebensstil dazugehörte.
Früher Klavierpest, heute Laubbläserseuche. Was Frank Ükötter dabei wichtig ist, beim Lärm vor allem auf das Psychische und das Soziale zu schauen. Es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Denn Lärm messen, das geht gar nicht.
Das Dezibel ist eigentlich nur so ein Notbehelf, der entstanden ist, als die ersten Telefone in Gebrauch kamen und man irgendeinen Weg finden musste, sozusagen das Verhältnis von Schalldruck zu Impuls irgendwie zu fassen. Also alles, was sozusagen subjektiv im Lärmempfinden drin ist, wird vom Dezibel nicht abgedeckt. Und es ist im Grunde nur so ein Notbehelf, ja, mit dem wir sozusagen nur weiterarbeiten, weil wir auch nichts Besseres haben.
Wenn wir uns aufregen über Lärm, dann hat das wenig mit dem Lärm zu tun, aber viel mit demjenigen, der den Lärm erzeugt, mit dem Kontext, damit, wie wir uns selbst sehen. Ükötter sagt, dem Lärm haftet in unserer Kultur etwas Pöbelhaftes an.
Also der Anti-Lärm-Verein vor gut 100 Jahren hat das sogar zum Motto gemacht. Still ist vornehmen, war sein Motto. Ganz so arrogant wird man es heute nicht mehr formulieren, aber da ist doch sozusagen etwas drin. Sozusagen die unteren Klassen waren immer lärmig und ungestüm, die oberen Klassen immer sozusagen zurückhaltend und vornehm. Und das ist immer noch etwas, was in vielen Lärmkonflikten gewissermaßen nachhalt.
Auch wenn der Lärmverein Geschichte ist und sich das mit den Klassen auch aufzulösen scheint, gibt es eben diese Annahme, dass der Lärmverursacher dich mit seinem Lärm in deinem Lebensstil bedroht. Wie bei Patrick.
Das ist eine Altbauwohnung und wenn die über mir laufen, höre ich die natürlich permanent. Es gab eine Zeit, wo die neu eingezogen sind, wo die halt relativ laut Musik gehört hatte und ich quasi unten mitsingen konnte. Und ich dann halt, ich war eigentlich sogar öfters oben und es hat sich dann gelegt, aber der war es halt auch nicht so bewusst. Und dann hat sich halt arrangiert und jetzt ist eigentlich alles gut so.
Herausfinden, dass es keine Absicht ist, dass die Störung sich gar nicht gegen das eigene Ohr richtet und dann überprüfen, was man selbst tun kann. Ükötter lebt mit seiner Familie in Birmingham und hat sich da etwas von den Briten abgeguckt.
Der gemeine Engländer setzt erstmal den Tee auf und versucht sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Schlage ein Buch auf und vertiefe mich rein und dann nehme ich einfach um mich herum gar nichts mehr wahr.
Und mit ein bisschen Fantasie kann so mancher Lärm sich auch in was ganz anderes verwandeln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wisst ihr was? Manchmal muss man diese Welt einfach lieben, ja? Allein schon deshalb, weil es jemanden gegeben hat, der sich diese Sportart ausgedacht hat. Chair Hockey. Ja, das funktioniert genauso, wie es klingt. Also ihr sitzt auf Bürostühlen, habt einen Eishockeyschläger in der Hand und versucht, dem gegnerischen Team möglichst viele Tore reinzuballern. Im Moment laufen die deutschen Meisterschaften und ich hatte die große Ehre, mit einem Mitspieler aus dem Chair-Hockey-Gewinnerteam des letzten Jahres zu sprechen, mit Bastian Bartel. Hallo Bastian.
Moin.
Bastian, du gehörst zum Team Chair-Leader. Das ist ein gemischtes Team vom Fraunhofer-Institut. Wettbewerb läuft noch für euch. Wie sieht es denn aus bisher? Was sagst du, Daumen hoch oder eher Daumen runter?
Ja, ich würde mal so sagen, irgendwas dazwischen. Man muss ja immer in so ein Turnier reinkommen. Das erste Spiel ging leider unentschieden aus. Da haben wir am Ende noch ein paar Tore kassiert. Aber wenn man in einem Turnier hoffentlich irgendwann ankommt, dann geht der Daumen auch wieder nach oben, hoffentlich.
Vielleicht musst du uns nochmal die wichtigsten Spielregeln erklären, Bastian. Also ich weiß, ein Spiel dauert 10 Minuten und pro Team sind es mindestens 4 Spieler, Spielerinnen. Also das habe ich bereits auf dem Schirm. Was muss man noch beachten?
Man muss natürlich auf dem Stuhl sitzen bleiben. Hört sich jetzt für den Büroalltag irgendwie nicht so kompliziert an, aber wenn man so einen Ball hinterherjagt und möglichst schnell sein möchte und man hat so einen 20-Kilo-Stuhl unter sich, dann muss man den auch erstmal bewegen. Und dann hilft es natürlich auch, wenn man so ein bisschen Ballgefühl hat und den Ball von A nach B bewegen kann, wo er auch hinkommen soll.
Wenn du sagst, man muss auf dem Stuhl sitzen bleiben, das klingt bequemer, als es wahrscheinlich ist, braucht man eigentlich für diese Sportart auch eine relativ gute Kondition oder wie?
Lange Beine und Kraft in den Beinen, das hilft. Dann kann man sich so ein bisschen abstoßen vom Boden. Das kann man sich vielleicht vom Schlittenfahren, kann man sich das vorstellen.
Also ich stelle mir jetzt nochmal vor, ihr seid da auf einem Spielfeld. Wie groß ist das denn ungefähr?
Ich sag mal so 10 mal 20 Meter, vielleicht nicht ganz 20 Meter lang.
Mhm. Okay, ihr dürft nicht vom Stuhl aufstehen, hast du eben gesagt. Was dürft ihr denn noch nicht? Also was wäre jetzt unfaires Spiel?
Wenn man den Schläger zum Beispiel zu hoch nimmt, sprich über Kniehöhe, wäre es gefährlich für die Gegenspieler und auch zum Teil für einen selbst.
Darf man den Spieler festhalten am Stuhl?
Nein, das darf man auch nicht.
Schade, dabei wäre das doch so schön und so einfach.
Wir sind beim fairen Chairhockey, wir sind nicht beim Fußball.
Ja, ich finde das ja auch richtig so. Ich habe es mir nur gerade vorgestellt und dachte, das wäre doch eigentlich praktisch, aber darf man nicht. Okay, was ist denn die beste Taktik, Bastian?
Ballbesitz, ne? Das gibt so einen Spruch, wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Das hilft schon manchmal ganz gut und wenn man ein bisschen wartet und bis sich die Möglichkeiten ergeben, dann hilft das schon extrem viel weiter, als wenn man den Ball einfach nach vorne schießt.
Wie viel trainiert ihr so pro Woche, pro Monat?
Wir haben jetzt den letzten 4 Wochen immer mal so nach der Arbeit, beziehungsweise einmal die Woche nach der Arbeit, für 1,5 Stunden einen Schläger in die Hand genommen, ein paar alte Schreibtischstühle rausgeholt und auf dem Parkplatz eine Runde gespielt.
Oh, das ist aber fies mit dem Untergrund, oder? Asphalt fährt sich bestimmt nicht so gut.
Das stimmt, also ein paar Rollen mussten auch dran glauben, weil die Stühle sind noch nicht dafür ausgelegt.
Auf einer Skala von 10 für Mega bis 1 für geht so, wie viel Spaß macht Chairhockey?
12.
Was bringt dir so den Kick? Also warum hast du dich ausgerechnet für diese Sportart entschieden?
Die Kollegen haben gefragt, also dieses kollegiale Miteinander als Teamsport, und es ist einfach was komplett anderes. Es ist einfach geil. Also das macht einfach Spaß, bei guter Musik, mit coolen Leuten, eine super Atmosphäre, Sport zu machen.
Heute die deutschen Meisterschaften im Chair-Hockey, und ich habe nochmal mit dem Gewinner oder mit einem Mitspieler des Gewinnerteams vom vergangenen Jahr gesprochen, und zwar mit Bastian Bartel. Wir drücken natürlich ganz, ganz feste die Daumen. Bastian, vielleicht holt er den Titel in diesem Jahr ja wieder.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.